Einen wunderschönen guten Morgen aus San Diego und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Neuronews vom diesjährigen EAN-Kongress im Rahmen des Roche-Nervennahrungspodcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und freue mich, PD Dr. Marius Ringelstein aus Düsseldorf als Interviewpartner begrüßen zu dürfen. Wir werden uns über interessante Inhalte des Kongresses austauschen mit dem Schwerpunkt auf autoantikörpervermittelte Erkrankungen. Ja, hallo Marius, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist als Interviewpartner. Ich hoffe, du hattest bisher einen interessanten und spannenden Kongress.
Ja, absolut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier dabei zu sein.
Ich habe schon andere Interviewpartner gefragt, was ihnen so aufgefallen ist auf dem Kongress. Gab es irgendwas, was dich, gefreut hat oder bewegt hat?
Ja, also ich habe verschiedene Sachen gesehen, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Unter anderem gibt's hier einen Wellness-Hub, nennt sich das. Da habe ich dann verschiedene Teilnehmer des Kongresses, Ärzte und so weiter, auch mal auf dem Boden liegend sehen oder in Hängematten liegend sehen. Das wahrscheinlich diente der Entspannung, fand ich eine ganz innovative Idee. Dann gibt's hier natürlich auch Yoga-Kurse. Vorhin habe ich dann einen Tanzkurs gesehen. Ich glaube, das war Samba.
Die habe ich auch gesehen, die tanzenden Frauen in dem Wellness-Hub.
Genau, und ich fand auch, sagen wir mal, das Präsidentensymposium anders als sonst, weil es ja so ein bisschen den Schwerpunkt Advocacy, also so ein bisschen vielleicht die Fürsprache für die Patienten hatte, fand ich auch ein interessantes Thema. Und es kam auch das Thema Burnout von Ärzten da zur Sprache. Fand ich ganz interessant für ein Präsidentensymposium.
Ja, wo man ja auch so ein bisschen merkt, dass das wahrscheinlich doch auch ein Meeting ist, was mehr so in berufspolitische Richtung auch geht. Es ist, das sollten wir vielleicht auch sagen, tatsächlich gar nicht so wissenschaftlich angehaucht. Also, dass man hier die großen Neuigkeiten erfährt, ich glaube, das kann man sagen, ist wahrscheinlich nicht so. Es ist halt sehr auch auf Education getrimmt und berufspolitisch und Networking. Und natürlich teilweise, wie du ja auch gesagt hast, mit diesen Hubs, die da sind, ja, teilweise schon etwas skurril. Also ich kann noch erzählen, ich war heute bei diesen Head Talks. Also Head Talks ist ja, glaube ich, abgeleitet von TED Talks, also diese Technologie-Innovations-Talks, wo halt Leute ihre Ideen bringen. Ich dachte, gucke ich mir mal an, weil ich gehört hatte, ist doch relativ viel und interessant auch zu sehen. Und da war tatsächlich eine Kollegin, die hat über neurologische Erkrankungen bei Tieren gesprochen. Das ist ja ganz lustig eigentlich, dieses Thema. Machen ja auch bei uns einige, stellen Knut vor oder so. Der wurde nicht vorgestellt im Übrigen, aber die stand da tatsächlich im Tropenanzug und hatte irgendwie, also ich fand es so ein bisschen over the top, wie das ist. Also das ist so tatsächlich vielleicht für Deutsche dann doch etwas ungewöhnlich. Aber bevor wir jetzt uns da eingrooven in die Seltsamkeiten dieses Kongresses, lass uns bei Knut bleiben, weil wir wollen ja so ein bisschen über autoantikörpervermittelte Erkrankungen sprechen. Und du bist ja ausgewiesener Experte auch für MOGAD-NMOSD. Und klar, die Frage geht darin, was gibt's Neues zu den Themen?
Ja, also fangen wir vielleicht mit NMOSD, also Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen an. Ich muss sagen, so wahnsinnig viele Neuigkeiten habe ich jetzt hier auf dem Kongress gar nicht gesehen. Ich war aber gestern auch noch bei dem Treffen der Guthrie Jackson Charitable Foundation. Und da wurde erneut ein Relapse Navigator vorgestellt. Das ist im Grunde ein Online-Tool, soll das dann werden, wo man dann auch nochmal genauer unterscheiden kann, ist wirklich ein Schub oder ist es vielleicht doch eher ein Pseudoschub, den ein Patient dann bietet, dass es da genauere Unterscheidungskriterien gibt. Und es soll auch eine Einschätzung geben, ob der Schub schwer, mittelschwer oder eben eher als leicht zu einzuschätzen ist. Woran auch gearbeitet wird, und ich denke, das ist das Neueste vielleicht für Ende dieses Jahres, es soll neue Diagnosekriterien geben. Die alten Kriterien sind ja noch von 2015, auch von Dean Wingerchuk, und er ist im Grunde auch der Leiter der Arbeitsgruppe für die 2025er Kriterien. Da geht es im Moment so ein bisschen um die Nomenklatur. Soll man die Neuromyelitis Optica weiterhin als NMOSD bezeichnen oder vielleicht doch eher als Astrozytopathie, entsprechend dem Aquaporin-4-Antikörper? Oder was fällt dann da drunter? Schwierige Frage natürlich auch hinsichtlich der seronegativen NMOSD. Was ist das genau? Wie geht man damit um? Und vielleicht therapeutisch, was gibt's da Neues? Ich weiß, dass es Bemühungen gibt, auch vielleicht den Komplementinhibitor, also Eculizumab und Ravulizumab, vielleicht auch als Schubtherapie, also in der Akutphase einzusetzen. Da gibt es erste Bemühungen, einige Fälle retrospektiv einmal zusammenzustellen und zu schauen, ob vielleicht eine Komplementinhibition in der Akutphase oder in der Akuttherapie der NMOSD vielleicht einen Effekt hat, zusätzlich zu den Steroiden und der Plasmaseparation, die man ja üblicherweise anwendet.
Was man ja sagen muss, ist tatsächlich auch von der Logik her gar nicht so schlecht, weil wenn man dadurch Gewebszerstörung verhindert, die ja vielleicht Komplement vermittelt ist, könnte man sich gut vorstellen. Das bringt mich eigentlich zu einer Frage, ich weiß nicht, ob ich die so stellen kann, aber wir haben ja drei unterschiedliche Medikamente, ähnliche Wirkungen in den Studien. Gibt es irgendwas, um Patienten zu stratifizieren, wer am meisten von was profitiert, wird darüber gesprochen, ist das Thema?
Das ist, sagen wir mal, hier jetzt bisher kein Thema gewesen, aber wir haben selber ja zwei Update-Arbeiten aus der Nemos-Gruppe heraus kürzlich publiziert und da steht auch drin, dass man hinsichtlich der Therapieentscheidungen stratifizieren soll nach Alter, Komorbiditäten, Verträglichkeiten, Schwangerschaftswunsch und da gibt es schon verschiedene Kriterien, nach denen man vielleicht die einzelnen Therapien dann auswählen sollte.
Die, also spricht man über unterschiedliche Wirksamkeiten auch? Ich meine, so ein bisschen zugunsten der Komplementinhibitoren waren ja die Studienergebnisse. Ist das ein oder wird das eigentlich nicht so in den Vordergrund gestellt?
Das ist sicherlich auch ein Argument, was da mit reinspielt. Es gibt natürlich keine Head-to-Head-Vergleiche zwischen den vier zugelassenen Substanzen. Es gibt aber erste rechnerische Meta-Analysen, die so ein bisschen nahelegen, dass vielleicht die Komplementinhibitoren etwas wirksamer sein könnten als die anderen Substanzen. Aber Wirksamkeit ist auch nicht immer das einzige Argument. Es geht ja auch um Sicherheitsaspekte. Und da konnten wir selber auch zeigen, dass es da vielleicht in Real-World-Studien doch auch nochmal neue Aspekte gibt, die so in den Zulassungsstudien noch nicht aufgefallen sind.
Und seronegativ, was liegt da vorne in der Therapie?
Ja, da muss man, gibt's ja auch noch unterschiedliche Meinungen. Wann soll man anfangen mit der Therapie? Also spätestens nach dem zweiten Schub kann man sagen, aber manchmal eben in Einzelfällen vielleicht auch nach einem ersten schweren Schub. Und die Leitlinien empfehlen da weiterhin Rituximab. Und da gibt's erstmal noch keine neuen Erkenntnisse.
Lass uns mal zum MOGAD kommen. Das ist ja zumindest aus meiner Sicht doch eigentlich gar keine so einfach fassbare Erkrankung. Vielleicht kannst du noch mal so kurz sagen, wann muss man an MOGAD denken klinisch?
Ja, ich denke, das hängt so ein bisschen auch vom Alter ab. Also bei Kindern ist die häufigste Präsentation ja die ADEM, bei Erwachsenen mit großer Häufigkeit natürlich die Sehnerventzündung an zweiter Stelle, Myelitiden, die können auch mal langstreckig sein, können aber auch mal kurzstreckig sein. Wir haben aber auch häufiger als bei der NMOSD zum Beispiel Entzündungen des Gehirns. Die können auch mal so multilokulär sein, auch großflächig können die sein, auch immer mal gerne mit epileptischen Anfällen einhergehen. Das sind so Auffälligkeiten. Wir machen natürlich dann MRT-Diagnostik. Hier kann man dann auch häufig langstreckige Sehnerventzündungen sehen, die eher im vorderen Abschnitt der Sehnerven liegen. Eben auch häufiger mal langstreckige Myelinläsionen. Hier ist es nochmal wichtig, das wurde auch hier nochmal auf dem Kongress gesagt, dass man sich immer auch mal die axialen spinalen Schichten anschauen sollte. Da sieht man nämlich bei der MOGAD auch häufiger mal so ein sogenanntes H-Zeichen. Also das ist eher dann so eine Signalauffälligkeit der zentralen Strukturen im Myelon. Demgegenüber als Differentialdiagnose gibt es ein Triangle Sign, das hier mehrfach auch zitiert wurde, was dann eher die Hinterstränge betrifft und typisch ist für eine Sarkoidose.
Und der Titer ist ja schon eigentlich belegend für eine MOGAD, aber da gibt's ja teilweise so ein bisschen Verwirrung. Ne? Viele diagnostizieren ja im Moment eine MOGAD, wenn da so letztlich doch sehr, sehr niedrige Titer da sind. Wo liegt denn da die Grenze, wo man eigentlich sagen muss, zwischen unspezifisch und tatsächlich Erkrankung?
Genau, da gibt es ja, sagen wir mal, relativ neue Diagnosekriterien, die vorgeschlagen wurden 2023 von Brenda Banville und Kollegen. Und da ist eigentlich ziemlich klar in einer schönen Tabelle aufgelistet, dass in einem zellbasierten Assay der Titer schon bei mindestens 1 zu 100 liegen sollte im Serum, dass das als klar positiv gilt, wenn der Titer da drunter liegt. Oder wie auch in manchen Laboren das der Fall ist, dass nur angegeben wird, der Patient ist positiv ohne eine Angabe des Titers. Oder was auch manchmal vorkommt, wenn der Patient nur im Liquor für MOC-Antikörper positiv ist, aber nicht im Serum, dann muss man noch bestimmte Zusatzkriterien erfüllen. Zum Beispiel muss eine Aquaporin-4-positive NMOSD ausgeschlossen sein und man muss noch klinische oder MR-morphologische Zusatzkriterien erfüllen.
Also da wahrscheinlich schon auch die Warnung, dass man da nicht bei jedem positiven Test die MOGA, die ja doch sehr selten ist, diagnostiziert. Jetzt würde mich nochmal interessieren, die Erkrankung, so wie ich es verstanden habe, ist ja sehr häufig auch monophasisch. Wie kommt man da therapeutisch bei, wenn man eigentlich mit einer potenziell monophasischen Erkrankung zu tun hat? Das ist ja eigentlich so ein bisschen ein Dilemma, ne?
Ja, das ist wirklich die Frage. Wir haben keinen klaren Biomarker, der uns anzeigt, ob die Erkrankung wirklich monophasisch oder schubförmig verläuft. Und wir haben eigene Daten, auch schon 2016 publiziert, aus der Nemos-Gruppe, dass man vielleicht auch nur lange genug warten muss bei MOGAD-Patienten, auch Erwachsenen, bis dann doch der zweite Schub kommt. Das kann auch mal vielleicht 10 Jahre dauern. Aber unsere Daten sagen eigentlich schon, dass ungefähr nach 10 Jahren 80% der Patienten schon einen schubförmigen Verlauf haben. Und von daher, wir haben aber keinen klaren Marker, der sagt, das ist jetzt ein monophasischer oder ein polyphasischer Verlauf. Fehlen uns noch Daten.
Aber jetzt laufen auch die ersten Therapiestudien, ne?
Genau.
Worauf wird's da rauslaufen oder was wird gemacht?
Also es gibt retrospektive Analysen zu Rituximab, was nicht so gut funktioniert. IV-Immunglobuline, glaube ich, ist eine gute Off-Label-Option. Und es gibt zwei laufende Studien. Einmal, wo Satralizumab, also ein Interleukin-6-Rezeptor-Antikörper, gegen Placebo untersucht wird. Und eine zweite Studie, die Rosanolizixumab, gegen Placebo untersucht, also ein Antikörper gegen den neonatalen FC-Rezeptor.
Also zwei auch sehr neue Ansätze für autoantikörpervermittelte Erkrankungen. Ich kann zu dem Zusammenhang vielleicht mal erzählen, ich war tatsächlich auch in einer Movement Disorder Session. Ich habe versucht, hier auch so ein bisschen Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht mache. Und die Movement Disorder Leute, die entdecken ja so langsam auch mittlerweile Autoantikörper. Also ging viel um Stiff Person. Ich meine, da ist es ja schon bekannt. Das hat ja auch so eine gewisse Überlappung mit den Gut-Antikörpern. Da ist im Übrigen auch nochmal ganz klar gesagt worden, also nur so ein positiver Gut-Antikörper reicht nicht. Die müssen wahnsinnig hoch sein, dass man die Diagnose eigentlich so stellen kann. Und dann war noch so ein bisschen eigentlich das Thema ja Autoantikörper in der Bewegungsambulanz. Und die Kollegin, die es vorgestellt hat, hat verschiedene Krankheitsbilder gezeigt. Und da muss ich doch sagen, habe ich doch mit sehr großem Interesse diese Story zu dem Eglon-5-Antikörper gesehen. Also weil das ja doch ein echt spannendes Krankheitsbild ist. Das ist ja wirklich eine klassische Bewegungsstörung. Chorea war das eigentlich so als Leitsymptom. Dann aber auch diese Symptome im Schlaf, die ja sehr spannend sind und also insgesamt, du wirst da viel besser Bescheid wissen. Also habt ihr Patienten mit Eglon 5? Also
ich persönlich kenne einen Patienten, den ich auch schon ein paar Jahre betreue. Und da war es auch so, dass der sich durch eine Bewegungsstörung auch mit Dyskinesien und so einem Parkinson-ähnlichen Phänotyp gezeigt hat und auch weiterhin zeigt, aber auch eine Schlafstörung, also Stridor, Schlafapnoe-Syndrom und so weiter.
Das wurde auch gezeigt, ja, so einen wirklich extrem, also ausgeprägten, also es war wirklich, man konnte den Saal kaum ertragen. Er hat gesagt, mach das aus, das Video, ja, das ist ja furchtbar, genau, was da passiert. Und dann aber auch diese Aufnahmen aus dem Schlaf, wo, also sie auch sagte, es ist nicht wie ihre Non-REM-Verhaltensstörung, sondern eigentlich eher so ganz feine, feinmotorische Bewegung, fand ich sehr interessant, muss ich sagen.
Also unser Patient, der wird seit Jahren jetzt mit Immunglobulinen behandelt, profitiert auch dahingehend, dass er eigentlich weitgehend stabil ist. Und so wie ich das bisher verstanden hat, ist das eine ganz interessante Erkrankung, wo es in der Frühphase, glaube ich, sehr viel Inflammation gibt und es dann in den Spätstadien aber dann doch eher vielleicht zu einer neurodegenerativen Erkrankung wird, wo man auch Tauablagerungen, glaube ich, histopathologisch gefunden hat. Also so ein Übergang dann eben in eine sekundäre neurodegenerative Erkrankung.
Also ich finde das schon wahnsinnig spannend, weil man muss sagen, egal wo man hinguckt jetzt im Moment in unsere Subspezialitäten, die Autoantikörper sind eigentlich allseits präsent. Und ich meine, letztlich, glaube ich, war es ja auch heute Thema in der Hauptplenary-Session, ne? Autoimmunenzephalitiden.
Genau, also da gab es einen ganz interessanten Beitrag von den Kollegen aus Rotterdam. Da ging es im Grunde um, sagen wir mal, rasch fortschreitende Demenz. Das wurde insgesamt als sehr seltene Form der Demenzen eingestuft, mit ungefähr, also unter 5% der Demenzen sind eben so rasch fortschreitend. Und man hat hier eigentlich gefunden, dass die Autoimmunenzephalitiden doch die häufigste behandelbare Ursache von diesen rasch voranschreitenden Demenzen dann auch ist, auch im Gegensatz zum Beispiel zu einer Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung. Und häufig geht das dann doch auch mit epileptischen Anfällen einher. Und dann ist der häufigste Antikörper, das haben die Kollegen rausgefunden, der LGI1-Antikörper. Und wenn keine epileptischen Anfälle gesehen wurden, dann wurde ein Test auf GFAP-Antikörper empfohlen. Mhm. Und was ich auch ganz hilfreich fand, die Kollegen hatten dann auch einen eigenen Score vorgestellt, der so ein bisschen dann nahelegen soll, ob wirklich so eine Autoimmunenzephalitis als mögliche Ursache dieser rasch voranschreitenden Demenz vorliegen könnte. Das ist der STAM-3P-Score. Mhm. Und wenn der mindestens einen Punkt hat, dann hat er eine Sensitivität von ungefähr 90%. Dass es eben so eine identifizierbare, behandelbare Grunderkrankung gibt. Wenn er mindestens 3 Punkte hat, dann hat er eine Spezifität von 100%. Und dann sollte man auch sehr schnell mit einer Immuntherapie anfangen. Da gehen dann ein auch epileptische Anfälle, ein krankheitsassoziierter Tumor, dafür steht das T, Alter, MRT-Veränderungen, die verdächtig sind für eine Autoimmunenzephalitis, noch ein M für Manie und noch ein M für Bewegungsstörungen und das letzte P dann eben für eine Pleozytose von größer gleich 10 Zellen im Liquor. Das fand ich einen ganz hilfreichen und interessanten Beitrag in diesem Zusammenhang.
Ja, also ich frage mich nur dann immer, was bedeutet rapid progressive Demenz? Weil das ist ja häufig so, dass die Angehörigen einem sagen, ja, der war gestern noch komplett in Ordnung und man hat jemanden, der komplett derangiert ist. Ist das vielleicht jetzt sogar ein Auftrag, dass wir noch viel mehr testen müssen bei kognitivem Abbau?
Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Definition. Ich hätte jetzt auch sowas darunter verstanden, wie vielleicht Demenz innerhalb von 2 bis 4 Monaten. Aber die Definition, die ich da gesehen hatte, war, dass das zwischen ersten demenzverdächtigen Symptomen und dem Vollbild einer Demenz nicht mehr als 1 Jahr dauern sollte. Hm. Das finde ich ehrlicherweise für eine rasch progrediente Demenz schon ein ziemlich großes, langes Zeitfenster.
Ja, das kam mir nämlich auch so vor, dass man da doch einen erheblichen Graubereich hat. Aber wer weiß, ob wir nicht irgendwo tatsächlich auch noch häufiger testen, vor allen Dingen, wenn es junge Leute oder jüngere Leute sind, die vielleicht nicht ganz in das Schema reinpassen. Und eben auch dieses Score fand ich persönlich auch ganz instruktiv, weil es ja doch so ein paar Features sind, die man eigentlich jetzt bei den klassischen Demenzen nicht unbedingt erwarten würde. Also ich denke mal, wenn man das so sieht, werden uns, glaube ich, die Autoantikörper vermittelnden Erkrankungen die nächsten Jahre schon, ja, wie soll man sagen, erfreuen. Aber es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Feld. Erwartest du noch irgendwo anders neue Erkenntnisse oder noch irgendwo Entdeckung von Antikörpern, wo du sagst, das ist vielleicht die nächste, ja, sagen wir mal, Erkrankung, wo man daran denken muss?
Ja, also sagen wir mal, wieder zurückkommend auf meinen Bereich, die seronegative NMOSD, da muss ich sagen, das, glaube ich, wird sich auch noch ein bisschen kleinteiliger nach und nach aufschlüsseln. Wir haben da auch vor einem Jahr noch eigene Daten publiziert, dass es möglicherweise auch eine eigene kleine Subgruppe gibt mit MOC-IgA-Antikörpern, also im Gegensatz zu den klassischen MOC-IgG-Antikörpern, die man bei einigen diesen NMOSD-Phänotypen sieht, gab es dann auch eine kleine Subgruppe, die MOC-IgA-Antikörper nachgewiesen hatten. Und das hat die Arbeitsgruppe von Anne-Kathrin Pröbstl sehr schön gezeigt. Und ich glaube, so wird sich dieser Teil der seronegativen NMOSD, denke ich, so über die nächsten Jahre langsam auflösen und wir werden da sicherlich noch neue Antikörper auch finden in dem Bereich.
Also auf jeden Fall kann man sagen, es bleibt spannend. Marius, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr anregende Gespräch über ein ganz spannendes Feld in der Neurologie. Hat wirklich Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das wirklich auch aus meiner Sicht sehr nette Gespräch.
Ja, das war schon die dritte Episode der täglichen Neuronews-Updates vom EEN-Kongress aus San Diego. Wir hoffen, sie hat Ihnen, euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach Nervennahrung-Podcasts googeln. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis dahin und tschüss.